Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Funkamateure und Technikfreunde. Eine neue Ausgabe von Radio DARC steht in den Startlöchern. Ja, und was für eine Ausgabe. Wir freuen uns sehr, Ihnen heute die Sendung Nummer 500 präsentieren zu können. Ich bin Cody Farron und werde Sie durch unser Jubiläumsprogramm führen. On Air sind wir mittlerweile seit fast 10 Jahren, seit März 2015, und seitdem gibt es jede Woche eine volle Stunde lang Interessantes aus der Technikwelt. Tausende von Briefen und E-Mails sind eingegangen. Ebenso tausende von Arbeitsstunden haben wir für Sie in all diesen Jahren geleistet. Dazu QSL-Bestätigungen in 43 Länder verschickt, alles ehrenamtlich. Wir haben uns daher gedacht, wir stellen Ihnen die Hauptakteure unserer Sendung heute einmal genauer vor. Aber zunächst heißt es bei uns:
Ladies and Gentlemen, welcome aboard. Here we go. Hold on tight.
Dream. Hey. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Radio DARC feiert seine 500. Sendung. 100 Jahre Rundfunk in Österreich. Neue Amateurfunkgeräte auf der Tokyo Ham Fair vorgestellt und neue Untersuchungen bekräftigen Absturzstelle von MH370. Radio DARC feiert seine 500. Sendung. Gestartet am 28. März 2015 hat sich das wöchentliche DX-Magazin des Deutschen Amateurradioclubs mittlerweile einen festen Hörerstamm in ganz Europa und sogar darüber hinaus erarbeitet. Seitdem verfolgen jeden Sonntag Tausende von Funkenthusiasten unsere Sendung und durch die Übernahmen in die Programmfolgen von 22 Bürgerradios können wir neben der klassischen Kurzwelle mittlerweile sogar mehr als 10 Millionen Menschen auf UKW und per DAB Plus erreichen. Entstanden ist das Programm mit dem Motto von Funkamateuren für Funkamateure, aus dem Bewusstsein heraus, dass das Verschwinden der einstmals wichtigen Auslandsdienste wie der Deutschen Welle, der BBC, Radio Moskau oder der Stimme Amerikas eine schmerzliche Lücke in der Medienlandschaft hinterlassen hat. Mit eigenen Produktionen ist der DARC somit einer der letzten Anbieter von Kurzwellenprogrammen in Deutschland. Radio DARC ist in dieser Form weltweit einzigartig. Kein anderer Amateurfunkverein produziert über Jahre hinweg ein vergleichbares wöchentliches Radiomagazin, das auf vielen anderen Wegen im Rundfunk großflächig verbreitet wird. Alle Inhalte werden von 10 Redakteuren rein ehrenamtlich erarbeitet. Absolute Highlights und eine besondere Ehre waren ein Interview mit dem Professor, Nobelpreisträger und Softwareautor Joe Taylor, Kilo 1 Juliet Tango, welches er unserem Sender im Jahr 2019 gab, sowie ein Gespräch mit dem deutschen Astronauten Matthias Maurer, Kilo India 5 Kilo Foxtrot Hotel. Im vergangenen Jahr begingen wir in Deutschland den 100. Jahrestag der Einführung des Rundfunks. Nun freuen sich auch unsere österreichischen Nachbarn auf ihren runden Geburtstag. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Radios in Österreich sendet der Kurzwellensender Moosbrunn eines der letzten Interviews mit Professor Wolf Harrand, Oscar Echo 1, Whisky Hotel Charlie, der im Sommer 2021 verstarb. Wolf Harrand, eine Legende in der Welt des Rundfunks, wird Ihnen in dieser Sondersendung einzigartige Einblicke in die Entstehungsgeschichte der Radioverkehrs AG und deren Bedeutung für den österreichischen Rundfunk vermitteln. Er hat bis zu seinem Tod auch viele Beiträge für Radio DARC verfasst. Eine Sendung, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Stellen Sie Ihren Kurzwellenempfänger ein und tauchen Sie ein in die faszinierende Geschichte des Ursprungs des Rundfunks in Österreich. Details zur Sendung bitte vormerken. Das Datum ist Sonntag, der 6. Oktober 2024 von 10 bis 11 Uhr MESZ auf Kurzwelle 6055 kHz, also unmittelbar vor der Aussendung von Radio DARC. Empfangsberichte werden mit einer Sonder-QSL-Karte bestätigt. Per Post bitte an ORF Caro 1136 Wien, per E-Mail an caro@oscarecho1xray.romeowhiskey.radio. Diese Information stammt von Ernst Wranka, Oscar Echo 3, Echo Victor Alpha. Am letzten Augustwochenende fand die dritte große Amateurfunk-Fachausstellung statt und das war die Tokyo Ham Fair in der japanischen Hauptstadt. Dort präsentierten die Hersteller wieder zahlreiche Neuerungen aus der Amateurfunkwelt. Der DARC-Auslandsreferent Thomas Wrede, Delta Foxtrot 2, Oscar Oscar, war vor Ort und berichtete von einem enormen Besucherandrang. Jesu präsentierte, vermutlich als Nachfolger für die Produktreihe FT817 Schräger 818, den FTX1F. Es handelt sich um ein All-Mode-Gerät für Kurzwelle bis 70 cm. Das Gerät arbeitet wohl auf SDR-Basis und nutzt sein Vollfarbdisplay zur Darstellung des Spektrums in 3D-Grafik. Zum Preis ist noch nichts bekannt, Verfügbarkeit wohl ab Frühjahr 2025. Bei ICOM hat man das Geheimnis um das Projekt X60 gelüftet. Wir erinnern uns, auf der Ham Radio und Hamvention zeigte man zuvor im Jahr nur einen Haufen von Platinen, über den man nur spekulieren konnte. Das neue Amateurfunkgerät heißt IC7760, ein Transceiver für Kurzwelle und 6 Meter mit 200 Watt HF. Der Hersteller folgt bei diesem Gerät dem Remote-Trend. Das heißt, das Display kann separat vom Grundgerät absetzbar betrieben werden, entweder per Kabel oder über das Internet. Kenwood zeigte einen neuen VHF-UHF-Mobiltransceiver mit separiertem Gerätekonzept. Die eigentliche HF-Technik ist in Form der Main Unit in einem kastenartigen Gehäuse untergebracht und die Bedienung erfolgt über die abgesetzte Display-Einheit. Eine Gerätebezeichnung und ein Preis stehen offenbar auch hier noch nicht fest. Am 8. März des Jahres 2014 verschwand Flug MH370 der Malaysia Airlines auf dem Weg nach Kuala Lumpur nach Peking unter mysteriösen Umständen spurlos. An Bord befanden sich 227 Passagiere und 12 Besatzungsmitglieder. Die Umstände bleiben bis heute rätselhaft, da trotz intensivster Suche in möglichen Absturzgebieten niemals ein Wrack gefunden werden konnte. Der ehemalige US-Luftfahrtingenieur Richard Goffrey hat zusammen mit Dr. Hannes Kuzi, Zulu Sierra, 6 Bravo Zulu Papa und Professor Simon Mascal anhand historischer WSPR-Bakensignale von Funkamateuren eine mögliche Flugroute rekonstruiert, die abweichend vom geplanten Flugweg nicht nach China, sondern offenbar in den Indischen Ozean führte und dort in den Weiten des Meeres ihr tragisches Ende fand. Godfrey und Kollegen haben ihre Fallstudien unter www.mh370search.com veröffentlicht. Die Forscher konnten 125 Punkte identifizieren, an denen das Flugzeug vorbeiflog, wobei die Flugbahn mit Daten von Boeing, Inmarsat-Satelliten und einer Driftanalyse übereinstimmte. MH370 schien vor dem Absturz ein seltsames Zickzack-Muster geflogen zu sein, so die Ergebnisse. Demnach befindet sich die Absturzstelle am östlichen Ende der Broken Ridge-Region im Indischen Ozean, einem extrem zerklüfteten und gefährlichen Meeresgebiet. Godfreys Untersuchungen, die Absturzstelle anhand der WSPR-Bakendaten zu bestimmen, werden jedoch stark angezweifelt und sind wissenschaftlich umstritten. Wohl nur eine erneute Suche in dem neu eingegrenzten Zielgebiet könnte tatsächliche Gewissheit verschaffen. Bis dato ist jedoch kein Staat bereit, diese wieder aufzunehmen. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Nun wieder ein super Oldie für Sie. Hier sind die Hollies mit All I Need Is The Air That I Breathe. Nun ja, vielleicht sollte man dazu auch noch Radio DARC Sendung Nummer 500 eingeschaltet haben.
Liebes Team von Radio DHRC, zur Sendung mit der Nummer 500 die herzlichsten Glückwünsche. Wer hätte damals im März 2015 an ein solches Jubiläum gedacht? Für Außenstehende ist es möglicherweise nur schwer zu erahnen, was für ein Engagement hinter der Auswahl der Themen, der Produktion und Ausstrahlung jeder einzelnen Sendung steht. Die Inhalte der Sendung zeigen auch die Vielfalt der Arbeit im DHRC. Ich freue mich deshalb auch, dass mit meinen mittlerweile 34 kleinen Beiträgen aus der Region Chemnitz die Vielfalt unseres Hobbys mit vorgestellt und von euch übernommen werden konnte. Ich wünsche euch auch in Zukunft weiterhin eine kreative und erfolgreiche Arbeit und viele, viele zufriedene Hörer. 73 DM6WAN Steffen aus Chemnitz.
Radio DRC, weil es ein tolles Programm ist. Dankeschön an euch. Ich bin DK5LA, der Reinhard.
Ich höre gerne Radio DRC, weil die Technik-Ecke mir so gut gefällt. Ich bin Robert, DJ4FF.
Ich höre Radio DRC, weil ich das selber mitmachen kann. Ich bin Eva Maria, DG9MFG.
Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateur Radio Club haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen.
Radio DARC feiert heute seine 500. Sendung. Im Laufe von fast 10 Jahren hatten wir auch so manche prominente Persönlichkeit hier zu Gast. Eine ganz besondere Ehre war es jedoch, als uns der Physik-Nobelpreisträger Professor Dr. Joe Taylor am 8. Juli 2019 ein Interview gab. Joe Taylor ist zudem neben seinen herausragenden Beiträgen für die Wissenschaft auch der bekannteste und berühmteste Funkamateur der Welt. Sein Rufzeichen ist Kilo 1 Juliet Tango. Er ist der Erfinder der WSJT-Software, welche die digitale Datenübertragung revolutioniert hat. Hören wir deshalb an dieser Stelle nochmal einige Auszüge aus unserer Sendung Nummer 231 mit eben diesem Interview vom 21. Juli 2019.
Joe, es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Was ist eigentlich der Zusammenhang zwischen deinem Beruf und dem Amateurfunk? Wie bist du auf die Idee gekommen, deine spezielle Software für die Community zu schaffen?
Well, by training I'm a radio astronomer. That means I study the sky by means of radio wavelengths and I teach physics.
Nun, von meiner Herkunft bin ich Radioastronom. Ich habe also den Himmel im Bereich der Radiowellen erforscht und ich lehre Physik. Den größten Teil meines Berufslebens habe ich mich mit Pulsaren befasst. Das sind sehr schwache kosmische Radioquellen. Deren Signale sind richtig schwach und sie wiederholen sich. In gewisser Weise unterscheiden sie sich damit nicht so sehr von Morsezeichen und anderen Verfahren, die Menschen nutzen, um mittels Radiowellen miteinander in Kontakt zu treten.
When I was close to retirement, I began to pick up again on my ham radio hobby.
Als mein Ruhestand näher rückte, begann ich mich wieder mit meinem Hobby, dem Amateurfunk, zu beschäftigen. Ich bekam meine erste Lizenz mit 13 Jahren, also schon vor langer Zeit, aber später war ich dann kaum mehr auf den Bändern aktiv. Ich habe nicht viel mehr als ein paar QSOs im Jahr gemacht. Aber mein Morsetempo und so einige andere Dinge habe ich behalten. Meine Kinder waren schon groß und so hatte ich die Möglichkeit, mich wieder diesem Hobby zu widmen. Ich habe ein paar Antennen aufgebaut, einen Transceiver gekauft und war wieder in der Luft. Ich hatte mir unter anderem vorgenommen, mein Wissen über die Verarbeitung sehr schwacher Signale für den Amateurfunk nutzbar zu machen. Außerdem fand ich es spannend, mich in ein neues Themengebiet einzuarbeiten, nämlich die Informationstheorie. Die beschäftigt sich damit, wie man Informationen kodieren muss, um sie weitgehend unempfindlich gegen Verfälschung zu machen. Damit kann man dann Informationen so übertragen, dass das Risiko für Übertragungsfehler minimal ist. Das ist dann auch in die verschiedenen Sendearten eingeflossen, die wir in unsere Weak-Signal-Software eingebaut haben.
And that also made its way into the various modes that we built into the Weak-Signal-Software.
Joe, deine letzte Entwicklung war FT8, vielleicht von FT4 einmal abgesehen. Aus den Clublog-Statistiken geht hervor, dass mittlerweile die Hälfte aller weltweit geführten Funkverbindungen in FT8 stattfindet. Es ist momentan der beliebteste Amateurfunkmodus überhaupt. Bist du von diesem Erfolg überrascht oder war das vorhersehbar?
No, we're definitely surprised.
Oh nein, wir waren definitiv überrascht. Zudem wir eigentlich eine Sendeart im Sinn hatten, die besonders gut für Sporadic E Multi-Hop-Ausbreitung auf 50 MHz geeignet sein sollte. Und dafür funktioniert sie auch ganz hervorragend. Aber natürlich arbeitet sie auch sehr gut in allen anderen Fällen, in denen die Signale schwach sind. Sie ist sehr gut geeignet für diejenigen, die Antennen geschädigt sind oder nur eine kleine Antenne aufbauen können oder womöglich nur eine Indoor-Antenne. Und sie funktioniert gut bei kleinen Sendeleistungen. Um also einfache QSOs zu machen, wo nicht viel mehr als die Rufzeichen und die Signalrapporte ausgetauscht werden, ist FT8 sehr gut geeignet.
Joe, dein FT8 scheint sehr umstritten zu sein. Es teilt die Gemeinschaft in zwei Hälften. Leute, die es unterstützen und denken, das sei eine große Chance, und die andere, die meint, das ist kein Amateurfunk mehr. Was ist deine persönliche Meinung dazu?
My personal opinion is just that FT8 is one tool and it's good for some particular things in amateur radio.
Meine persönliche Meinung ist ganz einfach, dass FT8 nur ein Werkzeug ist und dass es für einige bestimmte Dinge im Amateurfunk gut ist. Es ist definitiv nicht für alles geeignet. Es taugt nicht für lange Gespräche, was eines der Dinge ist, das Freundschaften auf der ganzen Welt hervorbringt. Es ist nicht gut geeignet für die Notfallkommunikation, außer vielleicht in außergewöhnlichen Umständen, in denen es auf den Umgang mit sehr schwachen Signalen ankommt. Es ist kein gutes Verfahren, viele Informationen von einem Ort zum anderen zu bringen.
So it's one tool and people can use it or not use it as they choose.
Es ist also nur ein Werkzeug und Leute können es benutzen oder nicht, ganz wie sie wollen. Es spricht einige an und sie haben Freude daran. Es ermöglicht Funkamateuren mit sehr kleinen Setups die ganze Welt zu arbeiten und das ist aufregend, zumindest für eine Weile. Und es ist sehr gut im schwächeren Teil des Sonnenfleckenzyklus, wo wir keine Ausbreitung haben. Ob es weiterhin so beliebt sein wird, wenn die Ausbreitungsbedingungen gut sind, bleibt, glaube ich, abzuwarten.
Whether it remains so popular when propagation is good, I guess that remains to be seen.
Okay, Joe, es war mir wirklich ein Vergnügen, mit dir zu sprechen und ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt hier in Deutschland. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder.
Thank you so much and we're looking forward to enjoying Lake Constance. Okay.
Vielen Dank und wir freuen uns auf den Bodensee.
Hörerinnen und Hörer, heute hören Sie die 500. Sendung von Radio DAC. Was wären all unsere Programme ohne Ihre markante Stimme, ohne Ihre Hauptfigur? Und das ist unser Moderator Conny Ferrin. Conny, du produzierst unsere Sendung schon seit dem Beginn im März 2015, von ein paar Urlaubsvertretungen mal abgesehen. Ist bei dir nach 500 Sendungen und fast 10 Jahren on air nicht schon langsam die Luft raus?
Auf gar keinen Fall, Eva Maria. Denn erstens bin ich ja nicht nur für Radio DARC tätig. Ich produziere noch für andere Sender, bin sozusagen 7 Tage die Woche radioaktiv. Und zum anderen habe ich ja mein Hobby zum Beruf gemacht. Das heißt, es macht mir selbstverständlich immer noch einen Riesenspaß.
Na Gott sei Dank. Sag mal, du bist doch durch und durch ein Radioprofi. Wie bist du eigentlich zu diesem Beruf gekommen?
Meine große Schwester, die hatte ja früher einen Dual-Plattenwechsler und hat sich dann die Scheiben von den Rolling Stones und den Beatles gekauft und so weiter. Da war ich natürlich früh von der Popmusik infiziert, habe die dann im Radio gesucht, auf den öffentlichen Sendern nicht gefunden und dann auf der Mittelwelle und der Langwelle entdeckt. Und dann war ich natürlich auch total radiobegeistert. Meine 3 Berufswünsche waren ja entweder Comiczeichner, Schrotthändler oder Radiomoderator.
Okay, dann bin ich froh, dass du kein Schrotthändler geworden bist, sondern bei uns arbeitest. Apropos Arbeiten, für wen warst du eigentlich schon alles tätig?
Ich fürchte, so viel Zeit haben wir nicht, Eva Maria. Es waren wirklich Dutzende Sender bisher. Ich habe in fast jedem Bundesland gearbeitet, auch in Österreich und auf Mallorca war bzw. bin ich fürs Radio tätig. Und nicht zu vergessen natürlich eine der interessantesten Stationen überhaupt, Luxemburg, RTL.
Ja, das legendäre Radio Luxemburg, wer kennt das nicht? Nun hast du noch einen obendrauf gesetzt mit dem Engagement für Radio DARC. Spaß beiseite, wie war das eigentlich damals? Welche von den damaligen Kultmoderatoren hast du noch persönlich kennengelernt?
Naja, einige der DJs vom legendären 208 Radio Luxemburg, dem englischen Service eben, allen voran den großartigen Bob Stewart, den ich als kleiner Junge immer im Taschentransistorradio gehört habe, vom deutschen Dienst Helga Guiton, Achim Graul, Rolf Röpke, Jochen Pützenbacher und auch Frank Elstner durfte ich mal die Hand schütteln.
Jeder hat doch irgendwie so ein Vorbild, eine Persönlichkeit, der er nacheifert. Wer hat dich eigentlich am nachhaltigsten geprägt?
Oh, es ist schwierig, da wirklich nur einen Namen zu nennen. Es waren so viele, zum Beispiel Bob Stewart, den ich gerade schon erwähnt habe, von 208 Radio Luxemburg. Dann aus den Niederlanden Ferry Maat, der heute noch aktiv ist, damals bei Radio Nordsee International. Aber wer hier natürlich nicht vergessen werden darf in der Aufzählung, ist der Vater aller Radio-DJs, der legendäre Wolfman Jack.
Klar, die älteren Hörer unter uns werden ihn auch noch kennen. Conny, warum waren deiner Meinung nach die vier fröhlichen Wellen von Radio Luxemburg vor einigen Jahrzehnten so legendär und so erfolgreich? Ihr hattet doch mal 15 Millionen Hörer, oder?
Naja, Pop- und Schlagermusik und lockere Moderation war bei den öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland damals noch absolute Seltenheit. Okay, es gab BFBS oder AFN und im angrenzenden Frankreich gab es Sender wie Europe 1 oder RTL oder Radio Monte Carlo. Aber wer es auf Deutsch haben wollte, dem blieb gar nichts anderes übrig, als Radio Luxemburg zu hören.
Aber wir alle wissen, dass der Stern des Senders dann irgendwann zu sinken begann. Wie konnte das sein? Was hat ihm den Rang abgelaufen?
Dafür gibt es in erster Linie drei Gründe. Zum einen haben die öffentlich-rechtlichen Sender irgendwann in den 70er Jahren ihre Hörer entdeckt und es entstanden Servicewellen wie Bayern 3 oder SWF 3. Zum anderen kamen dann in den 80er Jahren auch noch die Privatsender als Konkurrenz dazu und schließlich, gerade bei der Jugend, geriet die Mittelwelle so langsam aber sicher aus der Mode.
So ab 2015 kam dann das endgültige Aus für all die Mittelwellensender. Heute ist dieses Kapitel des Radios leider Geschichte. Auch Radio Luxemburg hatte doch in Marnach auf der 1440 Kilohertz einen der leistungsstärksten Mittelwellensender überhaupt.
Marnach war ja mit satten 1200 Kilowatt Ausgangsleistung lange Zeit der leistungsstärkste Mittelwellensender überhaupt in Europa, um genauer zu sein.
Ja, stimmt. Wie fühlst du dich, als du gesehen hast, wie 2016 der Mast gesprengt wurde?
Oh, das war ganz bitter, muss ich zugeben, Eva Maria. Ich meine, das war ja immerhin ein Teil meiner Jugend, dieser Mittelwellensender. Und da musste ich tatsächlich, als ich das Video im Netz dazu gesehen habe, so ein bisschen mit den Tränen kämpfen.
Nun, kann ich mir denken. Deshalb gibt es ja auch Radio DRC, als Bollwerk gegen die Kurzwellendämmerung sozusagen. Letzte Frage, Conny. Könntest du dir vorstellen, eines Tages auch die Amateurfunklizenz zu erwerben, nachdem du jetzt schon jahrelang für uns Funkamateure arbeitest?
Du wirst lachen, ich habe tatsächlich schon mit diesem Gedanken gespielt, seit ich für Radio DARC tätig bin. Allerdings habe ich aus beruflichen und auch familiären Gründen im Moment sehr wenig Zeit und die braucht man ja, um sich auf die Prüfung vorzubereiten, die ja nicht so ganz ohne ist. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Nun Conny, ich nehme dich plan beim Wort. Aber jetzt ein richtig toller Jammin' Oldie aus der Radio Luxemburg-Zeit. Erkennst du's?
Na klar doch, Eva Maria, das spiele ich ständig.
Hier ist Kool & The Gang und Ladies' Night.
Come on, you disco lady. Yeah, stay with me tonight.
Seit einigen Jahren ist ein weiterer Name nicht mehr aus den Sendungen von Radio DAZ wegzudenken. Und das ist Wolf-Dieter Roth aus Buchloe in Bayern. Wolf-Dieter, was ist dein Amateurfunk-Rufzeichen?
Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Wolf-Dieter, du bist in Amateurfunkkreisen sehr bekannt, denn du bist ein bekannter Fachautor. Sag uns mal bitte, was sind die Medien, für die du so arbeitest?
Was Fachbeiträge über Amateurfunk betrifft, Beiträge für die Fachzeitschrift Funkamateur, Fachbücher und seit 2022 auch Radio DRLC. Insgesamt habe ich nun 45 Jahre des Verfassens von Bauanleitungen und Fachartikeln über Funk und Elektronik hinter mir. Ja, tatsächlich, meine erste Bauanleitung, einen Klatschschalter, habe ich mit 16 Jahren veröffentlicht. Da musste mein Vater mich noch in die Redaktion nach Hamburg fahren.
Wolf-Dieter, was ist eigentlich dein beruflicher Hintergrund, deine Ausbildung, dein Werdegang?
Ich war über einen Freund mit Fischertechnik mit 12 auf die Elektronik gestoßen. Allerdings wollte ich nicht nur passiv konsumieren und Bauanleitungen nachbauen, sondern gerne etwas aktiv aufbauen. Deshalb studierte ich dann Nachrichtentechnik und wollte Entwickler werden. Allerdings stellte ich schon im Praktikum fest, dass der Job eines Entwicklers sehr undankbar sein kann. Funktioniert das Gerät gut, dann war es der Chef. Wenn es nicht gut funktioniert, war es natürlich der Entwickler. Das führte dann dazu, dass es auf Dauer beruflich in andere Richtungen ging. Also weiterhin Funk und Elektronik, aber nicht mehr unbedingt Entwicklung.
Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, auch für Radio DAC zu arbeiten?
Mit dem Radio ging es mir genauso wie mit den Bauanleitungen. Das habe ich immer schon nicht nur sehr gerne gehört, sondern wollte es auch unbedingt machen. Wäre eigentlich ein Traumjob gewesen und Mikrofonangst kennt man als Funkamateur ja nicht. Ich hätte gern als DJ in einem Rockradio gearbeitet. Allerdings war die Musik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in meiner Kindheit schrecklich und ich wollte dort auch nicht arbeiten, weil mir die Mentalität schlimmer als bei Siemens erschien mit der ganzen Bürokratie und ich keine so große Klappe wie Thomas Gottschalk gehabt hätte, um mich da trotzdem durchzusetzen. Die Piratensender aus Südtirol schienen eine gute Alternative zu sein, doch einige Besuche bei Radio M1 in der Fraunhofer Straße 23a in München und eine Kollision mit dessen neuen Chef, der mir übel nahm, dass ich von ihm nichts wusste, änderten meine Meinung. Der Job war nicht nur schlecht bezahlt, sondern auch überhaupt nicht so schön, wie man es sich als Hörer vorgestellt hat. Die sonnigen Wellen aus Südtirol, die waren intern eigentlich noch schlimmer, als der Bayerische Rundfunk gewesen wäre. Deshalb blieb's dann beim Schreiben, obwohl auch hier die Realität sehr ernüchternd sein kann. Fachjournalismus ist mit enormen Belastungen verbunden. In einer Stelle hatte ich zuletzt eine Schicht von 23 Stunden am Stück. Dann musste ich zum Arzt und daraufhin gab's dann die Papiere. Man durfte dort nicht zum Arzt gehen und man durfte die Redaktion auch nur mit den Füßen voraus verlassen. Das ist mir glücklicherweise erspart geblieben, anderen nicht. Zudem ist das Konkurrenzdenken in den Medien extrem. Je schlechter ein Job bezahlt wird, desto größer ist absurderweise meist der Neid von Lesern und Chefs anderer Medienunternehmen. Ich wurde regelmäßig zu meinen Fachartikeln vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk interviewt. Meine Kollegen hatten davor immer Angst, deswegen durfte ich's machen und mir hat es viel Spaß gemacht. Ich ging dann ins Rundfunkstudio oder ein Redakteur kam mit einem Aufnahmegerät vorbei. Ich habe dann regelmäßig eine zweistündige und zweisprachige Musiksendung für Radio Caroline gemacht, den ehemaligen Piratensender, auf eigene Kosten. Die Sendezeit auf Satellit mussten wir dort nämlich genauso bezahlen wie hier bei Radio DRC für die Kurzwelle. German Caroline ging sonntags um 7 Uhr in der Früh als einzig verfügbarem Sendeplatz auf Sendung. Wir hatten trotzdem etliche Hörer, aber für die musste ich dann natürlich extra laute Musik spielen, um sie erstmal wach zu kriegen. Leider gab es auch hier wieder einen Neider aus der Branche, der mir ernsthaft sogar mit dem Presserat drohte, obwohl der nur für Verleger da ist und nicht für Redakteure. Aber die Stänkerei hat mir dann den Spaß verdorben und ich habe die Sendung meinen Mitstreitern überlassen, die dann nach einigen Jahren wieder aufgegeben haben. Ja, und zu Radio DRC bin ich ganz altmodisch gekommen. In der DRC-Mitgliedszeitschrift CQDL war eine Anzeige drin, dass Mitarbeiter für Radio DRC gesucht werden. Daraufhin habe ich Rainer angesprochen und so lege ich jetzt nicht Platten auf, sondern rede wieder über meine Leidenschaft Technik, was sehr viel Spaß macht, weil man gesprochen technische Zusammenhänge lebendiger schildern und erklären kann als geschrieben. Dazu knüpfe ich mir Themen vor, über die ich bereits einmal etwas geschrieben habe und trage diese dann, zugegeben ohne ein neues Skript, freihändig in einer hörbaren Form vor. Im Radiokanon muss man die Dinge ja etwas anders präsentieren, so kann man keine Bilder zeigen, auch wenn ich mir diesen Jux bei Radio DRC einmal doch erlaubt habe. Vielleicht erinnert sich jemand, hier sehen Sie ein schwarzes Loch, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Dafür kann man aber eben lustige Sachen mit der Stimme, selbst meiner eher monotonen, gesprochen wesentlich besser rüberbringen als schriftlich, wo Witze oder Ironie oft grandios scheitern.
Woher kommen denn die Ideen und Anregungen für deine Beiträge?
Das sind immer Themen, die ich selbst interessant finde. Manchmal begegnet mir so ein Thema sogar ganz ungeplant. So stieß ich an einem Regentag im Urlaub im 100 Meter vom Hotel entfernten Alpinarium Galtür auf die Geschichte des Arztes und Funkamateur Dr. Walter Köck, OE7WKH, woraus ein vor kurzem in Radio DRC gesendeter Beitrag entstand.
Und was sind deine Pläne für die Zukunft?
Eigentlich endlich mehr mich der Familie zu widmen und zu reisen, wobei ein großer Wunsch, nämlich Nordlichter zu sehen, nun auch ohne winterliche Reisen ins kalte Norwegen in Erfüllung ging, nach einem Besuch bei Leslie Mandoki um Mitternacht. Tatsächlich werde ich aber noch viele Jahre arbeiten müssen und hoffe noch, viele Jahre darüber hinaus Technikbeiträge auch für Radio DRC liefern zu können. Und natürlich, dass diese den Hörern auch gefallen. 73 und 55, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Living with sorrow, been up, down, and all.
Liebe Hörerinnen und Hörer, kein ernstzunehmendes Magazin kommt ohne Wetterbericht aus. Da macht auch Radio DAC keine Ausnahme. Die Funkamateure und Kurzwellenhörer interessieren sich aber weniger für Wolken, Wind und Temperaturen, sondern schauen eher auf die Sonnenflecken und den Zustand der Ionosphäre. Unser wöchentlicher Funkwetterbericht ist seit 500 Sendungen eine feste Größe geworden und dahinter steht ein Name. Und der heißt Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky aus Dachau bei München. Christian, wieso interessiert dich das Funkwetter so besonders?
Mich hat dieses Wechselspiel auf der Kurzwelle irgendwie immer fasziniert. Die ganz unterschiedlichen Eigenschaften der Bänder, die Veränderungen durch Tag und Nacht, durch die Jahreszeiten, durch den solaren Zyklus. Da fragt man sich dann zwangsläufig irgendwann mal, woher kommt das eigentlich und wie hängt das zusammen? Und der Amateurfunk ist ja enorm vielseitig. Da gibt es eine riesige Vielfalt von verschiedensten Steckenpferden und eben auch ein paar Leute, die sich mit dem Funkwetter beschäftigen.
Sag mal, wie gehst du eigentlich üblicherweise vor, um unseren Hörern das wöchentliche Funkwetter aufzubereiten?
Da gibt's die unterschiedlichsten Quellen. Nachdem das Funkwetter von der Sonne gesteuert wird, sind die aktuellen Messwerte der Ausgangspunkt, also solarer Flux, magnetische Unruhe und so weiter. Dazu kommen dann die Bilder. Die stammen vor allem von den Satelliten STO und Stereo und sie zeigen, wo sich aktive Regionen auf der Sonne befinden, wo koronale Löcher lauern und wie sie sich in den letzten Tagen entwickelt haben. Dann schaue ich mir natürlich an, wie andere die Situation einschätzen, zum Beispiel die Experten bei der NOAA in Boulder und am Königlichen Observatorium in Brüssel. Und natürlich vor allem, was mein Referatskollege Hardy, DL1 VDL, einige Tage vorher für den Deutschlandrundspruch des DARC zusammengestellt hat. Dazu kommen dann noch Berichte über die Ausbreitung der letzten Tage, zum Beispiel Messungen von Ionosonden und die Aufzeichnungen der NCDXF-Barken bei PA3EWG. Tja, und dann rühre ich das Ganze noch mit etwas Erfahrung zusammen.
Und damit kann man zuverlässige Vorhersagen treffen.
Oh, Eva Maria, höre ich da vielleicht Zweifel? Naja, hell sehen kann natürlich keiner. Beim Funkwetter ist es zudem aus mehreren Gründen noch schwieriger als beim meteorologischen Wetter. Dort verstehen wir ja schon viel besser die Ursachen und Zusammenhänge und es wird auch viel mehr gemessen. Was in der Sonne den solaren Zyklus steuert, warum gerade an dieser oder jener Stelle eine aktive Region entsteht und warum sie sich genau so entwickelt, ist dagegen nach wie vor ein ganz großes Rätsel. Und wie schnell zum Beispiel die Plasmawolke eines koronalen Massenauswurfs unterwegs ist, versuchen die Institute zwar zu schätzen, liegen dabei aber nicht selten ziemlich daneben. Das macht es natürlich nicht eben einfacher. Aber die meisten Vorgänge folgen dann doch einem gewissen Muster und damit kommt man dann am Ende doch zu genügend seriösen Wahrscheinlichkeiten für die weitere Entwicklung.
Was passiert dann, wenn du deine Funkwettervorhersage zusammengestellt hast?
Ich bekomme jede Woche vom Rainer, unserem Redakteur, eine Vorgabe, wie viel Zeit zur Verfügung steht. Das hängt stark vom übrigen Programm ab und auch davon, ob es wichtige Sonderereignisse gibt. Dann schreibe ich den Funkwetterbericht und spreche ihn ein. Vom ersten Blick auf die Messwerte bis zum fertigen Beitrag dauert das so etwa 3 Stunden. Das schicke ich dann per E-Mail an die Redaktion, wo es in die Sendung eingebaut wird. Die ist zu dem Zeitpunkt übrigens schon fertig produziert. Ich komme mit dem Funkwetter immer mit wehenden Rockschößen ganz zum Schluss daher. Das ist aber Absicht, damit wir möglichst aktuell sind und die letzten Entwicklungen auf der Sonne und im Erdmagnetfeld auch noch berücksichtigen können.
Es gibt so ein Gerücht, dass du mal eine Funkwettervorhersage in der Sauna gesprochen haben sollst. Stimmt das wirklich oder sind das Fake News oder alternative Fakten?
Weder noch, das ist tatsächlich im letzten Skandinavienurlaub passiert. Das war einfach der einzige Raum, in dem es ausreichend ruhig für die Aufnahme war. Die Sauna war da aber noch nicht eingeheizt. Ich konnte den Text also im bekleideten Zustand einsprechen.
Oh Mann, was es nicht alles zu unseren Sendungen zu erzählen gibt. Seit wann bist du eigentlich Funkamateur?
Ich habe 1983 die erste Lizenz gemacht. Ich kam dabei vom Hören. So mit 15 Jahren saß ich das erste Mal vor einem Kurzwellenempfänger und war sofort total fasziniert von diesem Abenteuerspielplatz. Damals waren die Rundfunkbänder auf Kurzwelle noch hoffnungslos überbelegt und das Solare Maximum von 1980 war noch dazu ein wirklich kräftiges, etwa doppelt so stark wie das letzte. Es gab also jede Menge zu entdecken. Zudem war mein Schulfreund Tobi demselben Zauber verfallen und so erinnere ich mich an so manchen langen Abend, an dem wir gemeinsam vor dem Empfänger saßen. Naja, und wenn man Kurzwelle hört, stößt man unweigerlich irgendwann auch mal auf die Funkamateure. Der Vorsitzende des OV Ingolstadt wohnte gleich ein paar Häuser weiter und zeigte uns bereitwillig seinen Scheck. Und dann hatte ich plötzlich ein Ziel.
Und wie lange hast du noch Nerven für uns zu arbeiten?
Solange der Chefredakteur dafür noch Sendezeit übrig hat, Eva Maria. Und das hängt in erster Linie davon ab, ob es genügend Hörer gibt, die das auch interessiert.
Gut, dann nehme ich dich beim Wort. Dann kannst du gleich mal für heute deinen Funkwetterbericht zum Besten geben. Also?
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Na dann, Eva Maria, nach so einer Einleitung kann ich ja definitiv gar nicht mehr aus. Bloß gut, dass ich zur 500. Sendung dann auch richtig gute Aussichten fürs Funkwetter mitbringen kann. Seit 10 Wochen liegt der solare Flux jetzt konstant über 200 Einheiten. Anfang August ging es sogar kurz über 300. Und die Sonne scheint diese Höhen so schnell nicht verlassen zu wollen, denn nach einem Rückgang auf 204 Einheiten Ende August geht es wieder nach oben und auch in der nächsten Woche bleibt der Flux deutlich oberhalb der 200er Marke. Der Monatsdurchschnitt der Sonnenflecken-Relativzahl lag im August bei 215,5. Das ist der höchste Stand seit 23 Jahren. Ähnliches gilt auch für das Monatsmittel des solaren Flux. Hier lieferte der August 252,2 Einheiten und das sind knapp 50 mehr als im Juli. Und für die Phase kurz vor dem Maximum ein recht gewaltiger Sprung. Der Blick auf die Ausbreitungsbedingungen ernüchtert dann zunächst, wenn man auf das 10-Meter-Band schaut, denn das kam bislang nicht in die Gänge. Stundenweise geht 12 Meter und in südliche Richtungen auch 10 Meter, aber von einem dauerhaft offenen 10-Meter-Band, wo man auch mit sehr kleinen Sendeleistungen um die halbe Welt kommt, scheinen wir meilenweit entfernt zu sein. Aber es sind tatsächlich nur noch Tage. Im letzten Jahr begannen die ersten längeren Öffnungen um den 10. September. Ab Ende des Monats war das Band dann zuverlässig täglich nutzbar und das hielt dann bis Mitte April an. Nicht viel anders wird es auch in diesem Jahr erwartet. Und in den letzten Tagen gab es auch bereits die ersten längeren Öffnungen und Muff-Werte bis zu 33 MHz. Nur ein richtig unruhiges Erdmagnetfeld kann das tageweise vermiesen und da war in den letzten Wochen auch einiges los. Das letzte X-Flare liegt zwar 3 Wochen zurück, aber im letzten Monat gab es nur an 3 Tagen keine M-Flares und die lösten regelmäßig koronale Masseauswürfe aus. Dazwischen lagen aber auch sehr ruhige Phasen, etwa am Anfang der letzten Woche. Ein Band von Sonnenflecken umgibt die Südhalbkugel der Sonne und es kommt laufend Nachschub in Form neuer aktiver Regionen. Dadurch ist dann mindestens immer eine größere Region so gelegen, dass sie Magnetstürme auf der Erde auslösen kann. Wir müssen also alle paar Tage mal mit mehr Unruhe rechnen, zumal das Erdmagnetfeld gerade um die Tag- und Nachtgleichen herum besonders anfällig dafür ist. Allerdings spielt sich das in aller Regel noch im mäßigen Bereich, bis zu einem K-Index von 5 ab. Und nachdem die Plasmawolken nicht am laufenden Band bei uns ankommen, beruhigt sich die Lage meist innerhalb von 12 bis 24 Stunden wieder. Die Muff-Kurve am Morgen ist bereits recht steil geworden. 15 Meter startet an ungestörten Tagen bereits 1 bis 2 Stunden nach Sonnenaufgang und schließt auf den Ost-West-Linien erst gegen 21 Uhr UTC, nach Süden noch etwas später. 12 und 10 Meter zeigen mehr und mehr Öffnungen, die jetzt langsam auch immer länger werden. Das 20-Meter-Band ist bis mindestens Mitternacht UTC nutzbar, oft auch länger. Sporadic E bot selbst im August nochmal eine Öffnung auf 2 Meter, aber jetzt läuft die Saison langsam aus. Alle Vorzeichen deuten also auf einen goldenen Kurzwellenherbst hin. Also beste Aussichten auf Good DX!
We'll be right back.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC-EV. Auf Wiederhören. Moin, tschüss. Servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.